Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Recht herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche. Ostern, das höchste Fest der Christenheit. Es ist das Fest der Auferstehung, der Hoffnung des Neuanfangs. Doch wie lässt sich diese Botschaft leben? In einer Welt voller Krisen, Unsicherheit und Konflikte. Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der nicht nur Bischof, sondern auch Seelsorger, Zuhörer und gerade in diesen Tagen stark gefordert ist. Ich freue mich sehr über den Besuch von Bischof Benno Elps. Bischof Benno Elps, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
Danke, dass ich da sein darf.
Herr Bischof, wie ist es Ihnen persönlich denn in dieser Fastenzeit in diesem Jahr gegangen?
Mir ist es eigentlich erstaunlich gut gegangen. Ich habe alle diese kleineren Fastenopfer, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich durchgebracht bis heute. Und persönlich war es für mich schon eine sehr intensive Zeit, auch weil natürlich sehr viele Besuche am Programm stehen. Ich habe viele kranke Menschen besucht. Ich habe Altersheim in den Spitälern und so. Für mich ist das persönlich eine intensive Zeit, aber die kleinen Fastenopfer, so keine Schokolade, kein Kaffee, kein Alkohol, die habe ich geschafft, Gott sei Dank. Mhm.
Gab es für Sie auch besondere Momente der Stille und der Erkenntnis?
Ja, es ist schon so, dass die Zeit für mich eher intensiv ist, aber ich habe immer um den Palmsonntag herum, das habe ich mit jungen Erwachsenen, seit ich Bischof bin, Exerzitien, da war ich im Kloster in Bludenz, im Dominikanerinnenkloster, und das war jetzt für mich schon auch eine Zeit zur Vorbereitung auf die Karwoche, die persönlich intensiv war, persönlich auch Möglichkeit zur Stille, zum Beten. Habe natürlich auch viele Begleitungsgespräche in der Zeit gehabt, aber prinzipiell war es für mich auch ein paar Tage etwas in die Tiefe vorzustoßen.
Jetzt gibt es ja nicht nur den Verzicht in der Fastenzeit. Was bedeutet die Fastenzeit für Sie persönlich auch spirituell?
Fastenzeit ist natürlich im christlichen Sinn mehrdimensional, wenn man das so sagen möchte. Es gehört auf der einen Seite der Verzicht dazu, aber der Verzicht nicht um des Verzichtes willen, sondern mit christlichem Fasten ist immer verbunden auch das Almosen geben, das heißt die Nächstenliebe, die Solidarität, und es ist auch verbunden das Gebet. Es sind also diese drei Aspekte, Beten, Fasten und Almosen geben, die biblisch gesehen die christliche Fastenzeit ausmachen. Im Übrigen auch den Ramadan, auch im Islam sind diese Grunddimensionen der Zuwendung zu den Armen, Zuwendung zum Gebet, zu Gott, auch Dimensionen des Fastens. Und deshalb ist natürlich christliches Fasten nicht nur, wie werde ich schlank, wie verliere ich ein paar Kilo, was tue ich für meine Gesundheit, das ist alles auch wichtig, aber letztendlich geht es auch um eine Haltung der Solidarität, der Zuwendung zu Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen.
Wenn Sie gerade den Ramadan ansprechen und andere Religionsgemeinschaften, wie wichtig ist es für Sie auch auf andere in dieser Zeit zuzugehen, auch auf andere, auf Menschen anderer Religionsbekenntnisse?
Ja, das ist für mich sehr wichtig, weil letztendlich, sage ich jetzt, der soziale Friede in der Welt, der Friede in der Welt überhaupt, aber auch der soziale Friede in einer Region hängt sehr stark auch davon ab, wie die verschiedenen Religionsgemeinschaften miteinander umgehen. Und es ist schon lange Tradition, dass ich zum Beispiel zum Fastenbrechen der Muslime hingehe, dass ich auch manchmal im Lezihof bei den Buddhisten in der Nähe von Feldkirch bin. Und so auch einen guten Kontakt aus meiner Sicht zu anderen Religionsgemeinschaften pflege und umgekehrt sie auch zu uns. Und deshalb gibt es auch in diesen eher spirituellen Fragen, in den Fragen auch der Nächstenliebe, der Solidarität, viele Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen.
Wenn Sie sagen, auch umgekehrt, hat sich das mittlerweile auch eingespielt, dass es nicht nur von Ihnen proaktiv ausgeht, sondern auch umgekehrt?
Ja, es hat sich schon eingespielt, wenn man das so sagen möchte, wobei das immer ganz ein sensibles Verhältnis der Wertschätzung, des Respekts zueinander ist, weil wir sind unterschiedliche Religionen, das ist einfach so. Und wenn wir in die Welt schauen, dann merken wir, dass der große Umgang der Religionen untereinander nicht immer so friedlich und harmlos ist sozusagen. Aber wir haben schon seit einigen Jahren, seit eigentlich dem Attentat in Paris, habe ich damals die Plattform Religionen für den Frieden gegründet. Vor allem in der Hinsicht, dass wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind, wenn es Konflikte gibt, auch soziale Konflikte, dass die Leitenden der Verantwortlichen der verschiedenen Religionsgemeinschaften sich auch kennen und so auch schnell miteinander quasi und in Kontakt treten können. Und diese Plattform trifft sich regelmäßig. Da gibt es auch regelmäßig Friedensgebete miteinander. Es gibt eben dieses gegenseitige Besuchen auch jetzt in der Fastenzeit, teilweise auch bei Gottesdiensten, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, dass wir uns auch gegenseitig einen Vertreter, eine Vertreterin schicken. Da gibt es also schon gute, aus meiner Sicht zumindest, man müsste Sie dann auch noch fragen, aber aus meiner Sicht sehr gute Kontakte.
Wie ist es für Sie, wenn Sie religiöse, was soll ich bezeichnen, Veranstaltungen zum Beispiel von Muslimen oder Buddhisten besuchen und das so miterleben?
Für mich ist das schon persönlich auch immer, muss ich sagen, auch eine Bereicherung, weil es natürlich um eine Haltung des Respekts, der Wertschätzung geht. Und wenn man das Zweite Vatikanische Konzil hernimmt, also unser sozusagen großes letztes Konzil für die Katholikinnen und Katholiken, da gibt es ja diesen Grundsatz in den Schreiben Nostra Aetate heißt das. Das heißt, die Kirche erkennt alles an, was in anderen Religionen gut und heilig ist. Und es gibt in jeder Religion Gutes und Heiliges, die Formen des Gebetes, das Fasten, das Almosen geben, die Pilgerschaft, das Pilgern, das gerade auch im Buddhismus oder auch im Islam eine große Rolle spielt. Und deshalb gibt es in allen Religionen Schätze. Es gibt Wertvolles und es sind einfach verschiedene Arten und Weisen, auch die Welt zu sehen, die Welt zu erklären. Und vor allem sind die Religionen auch Quellen für Hoffnung, für Zuversicht, für Zukunft. Und da kann man, glaube ich, wenn man offen ist, und so geht es mir zumindest, in jeder Religion auch für sich Wertvolles entdecken.
Was ist denn das zentrale Zeichen von Ostern, auch in einer Welt, in der wir aktuell leben, voller Krisen und globaler Unsicherheiten?
Ja, für mich ist Ostern das Fest des Lebens. Letztendlich geht es darum an Ostern, dass die Liebe stärker ist wie der Hass, dass die Hoffnung stärker ist wie die Verzweiflung. Und die Angst auch sozusagen überwunden werden kann. Für mich ist es irgendwie so wie in der Entstehung der Erde, da gibt es ja diesen Urknall. Und man könnte Ostern schon auch irgendwie als Urknall der Hoffnung sehen, der Zuversicht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die Menschen heute sehr stark brauchen. Und das Entscheidende an Ostern ist, dass es nicht eine billige Hoffnung ist, sozusagen ein bisschen eine Trostpflasterle, wo man auf eine Wunde rufen tut, sondern zu Ostern gehört ja auch der Kreuzweg Jesu. Und der Kreuzweg heißt ja letztendlich auch, dass Gott alle Kreuzwege von Menschen mitgeht. Die Kreuzwege der Einsamkeit, des Krieges, der Krankheit, der Not und diese Solidarität Gottes, das ist unser Glaube mit dem Leid der Menschen, mit den Fragen der Menschen, mit den Ängsten der Menschen, führt auch dazu, dass es letztendlich in Hoffnung, in Zuversicht und dann in Auferstehung und Ostern mündet. Und insofern ist Ostern natürlich das zentrale Fest für uns als Christinnen und Christen. Es ist irgendwie ein Hoffnungsfest, ein Frühlingsfest, wenn man das jetzt auch so erlebt, oder wie der Frühling sozusagen sich durchkämpft, die Blumen, die Früchte, neues Leben sozusagen in eine scheinbar abgestorbene Natur kommt. Das ist schon auch eine Meditation von Ostern.
Sie haben es gesagt, Sie waren sehr viel unterwegs, auch als Seelsorger logischerweise. Was sind so die Nöte und Ängste der Menschen aktuell, mit denen Sie zu Ihnen kommen?
Ja, ich glaube, dass die größten Nöte sind, so spontan natürlich das Thema Krankheit und Tod. Das erlebe ich viel im Hospiz, in der Palliativstation, auch in den Krankenhäusern und dort die Hoffnung auf Heilung und letztendlich natürlich der ganz zentrale Punkt von Ostern ist der Glaube, dass das Leben nicht sozusagen am Grab endet, sondern dass es einen Horizont der Hoffnung gibt, dass wir als Menschen sozusagen in der Liebe Gottes ewig geborgen sind. Das ist sicher eine große Frage. Dann gibt's natürlich diese großen Themen der Einsamkeit, die auch viele Menschen erleben, auch psychische Nöte seit der Corona-Pandemie, die sehr viel der Dimensionen oder der Dynamiken in die Welt gebracht habe, das erlebe ich auch als Psychotherapeut, dass es doch sehr, sehr viele Menschen gibt, die hier große Fragen und große Nöte haben. Und das Dritte natürlich, wenn wir in die Welt schauen, ist es natürlich der Krieg, diese Gewalt, diese teuflische Gewalt und Brutalität, mit der einfach Menschen umgebracht werden, Familien zerstört werden, Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Das ist schon etwas, was auch den Menschen hier Angst macht, nämlich die Frage, wie weit werden wir hineingezogen in diese ganzen Konflikte in der Ukraine, auch im Nahen Osten. Das ist ja alles so nahe. Und ein Punkt, der, glaube ich, auch vielen Menschen schon auch Sorge macht, in Gesprächen, vor allem im Bereich der Wirtschaft, der Unternehmer, das sind natürlich diese Unberechenbarkeit der Finanzmärkte, der wirtschaftlichen Lage, auch dass Absprachen, Bündnisse nicht mehr gelten. Das bringt schon eine große Unsicherheit auch in das Leben von Menschen. Mhm. Und das sind alles so Fragen, denen ich so begegne. Natürlich auch Fragen, wenn ein Unglück in der Familie passiert, ein Unfall, plötzliche Tod eines Vaters oder so. Das sind schon alles Fragen, die uns natürlich zurückwerfen in ganz existenzielle Ebenen unseres Lebens. Und da ist natürlich einfach Hoffnung, Zuversicht gefragt. Und auch, dass jemand da ist, der dich einfach bei der Hand nimmt und ein Stück des Weges mit dir geht. Und das ist eigentlich die Osterbotschaft.
Mhm. Ostern, es geht um Auferstehung. Wenn Sie auch auf Palliativstationen, wenn Sie das erwähnen, Menschen, die wissen, dass sie nur eine gewisse Zeit auf diesem Planeten leben dürfen, haben die dann besondere Fragen in Sachen Auferstehung und Spiritualität und werden bekehrt? Bekehrt ist vielleicht das falsche Wort, aber haben eine besondere Zuwendung?
Ja, es ist natürlich so, dass auf der letzten Strecke des Lebens etwas ganz radikal gilt. Man sagt, es gibt dieses Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und das gilt in allen Bereichen. Da zählt nicht mehr die gesellschaftliche Position, da zählt nicht mehr die Zahl auf dem Bankkonto und so, sondern da sind ganz menschliche Grundthemen da. Von wem werde ich geliebt? Sind Menschen da, die mir die Hand halten, die zu mir stehen, auch wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn ich sozusagen irgendwie ja auf dem letzten Weg bin. Da gibt's natürlich auch, das muss man schon sagen, darf man sagen, bei uns im Land unwahrscheinlich viele Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte und auch Seelsorger in den Krankenhäusern, in den Palliativstationen und auch im Hospiz der Caritas bei uns in Bregenz, die sich da mit großer Liebe auch um Menschen kümmern. Und die Frage, die sich natürlich immer stellt für Angehörige, und auch für den Sterbenden, was ist jetzt mit meinem Leben? Was wird in einer Woche sein? Und ich war gerade auch letzthin bei jemandem, der gestorben ist im Spital, und da hat auch der Sohn gefragt, sozusagen am Bett der toten Mutter, und jetzt, was ist jetzt mit meiner Mama? Und das sind dann schon Fragen, die sehr existenziell sind und die letztendlich aus christlicher Sicht mit dieser Haltung der Hoffnung beantwortet werden können. Wenn ich glaube, dass der Mensch mehr ist wie ein biophysischer Prozess, Materie, wenn ich so glaube, dass es eine Persönlichkeit gibt, dass es eine geistliche, geistige Dimension des Menschen gibt, wenn ich glaube, dass es eine Seele gibt, würden wir theologisch sagen, dann habe ich auch die Hoffnung, dass mit dem letzten Atemzug nicht mein Dasein erlischt, sondern dass ich weiterlebe. Und das ist die christliche Hoffnung von der Auferstehung.
Wenn ich da eine persönliche Frage stellen darf, haben Sie Angst vor dem Tod oder auch nicht, weil Sie eben diese Hoffnung so leben?
Ja, also das ist wirklich eine schwierige Frage. Das hängt ein bisschen ab. Ich würde also so sagen, für mich persönlich, dass das Sterben und die Art des Sterbens schon großen Respekt einflößt, weil ich das natürlich erlebt habe. Sterben ist kein ganz einfaches Geschehen, weil da geht es wirklich um Leben und Tod. Und persönlich ist es so, dass ich aus dieser Hoffnung lebe und daher keine Angst habe vor dem Leben, was danach ist, sondern ich habe die Hoffnung, dass ich in der Liebe Gottes leben werde. Aber wie soll ich das sagen? Das ist auch eine zerbrechliche Hoffnung und es erfordert viel auch an Meditation, an Gebet, an Auseinandersetzung mit dieser Frage, um diese Hoffnung auch zu bewahren, zu pflegen, zu stützen. Man kann nicht sagen, ich glaube an das Leben nach dem Tod und damit kann ich es abhaken, es ist für das ganze Leben erledigt, sondern es braucht auch dass diese Hoffnung genährt wird. Und da gibt's eben halt viele Dinge. Das ist die Natur, das ist die liebende Zuwendung von Menschen, das ist das Zeugnis von Menschen auf der letzten Phase ihres Lebens. Und letztendlich ist es natürlich für mich auch die biblische Botschaft, der Glaube, dass Jesus auferstanden ist und uns so den Glauben schenkt. Und insofern großer Respekt davor, manchmal auch Angst, aber prinzipiell doch Hoffnung und Zuversicht, die mich in dieser Frage Gott sei Dank begleiten.
Wenn Sie die biblische Botschaft ansprechen, gibt es in diesem Jahr ein besonderes Bibelwort oder eine Stelle, die Sie den Menschen an Ostern mitgeben wollen?
Ja, eine ganz entscheidende Stelle, die natürlich in der Bibel öfter vorkommt, ein Wort, das Jesus immer wieder sagt, heißt, fürchte dich nicht. Das ist eine große Zusage. Wenn Gott auf unserer Seite steht, weil Gott Ja sagt zu uns, zu unserem Leben, und das dürfen wir tagtäglich auch erleben, dann brauchen wir uns letztendlich nicht zu fürchten. Angst ist irgendwie wie eine Häresie. Angst ist ein schlechter Ratgeber, wie man so schön sagt. Angst ist auch etwas, was den Menschen lähmt und auseinanderbringt. Angst ist auch die Ursache für Spaltung, für Streit in der Gesellschaft. Und darum ist dieses Wort, fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist das, was Jesus nach der Erscheinung am Berg Tabor gesagt hat. Für mich schon ganz eine zentrale Botschaft, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also diese Zusage von Gott her, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich stehe an deiner Seite, was immer in deinem Leben dir begegnet.
Erleben Sie bei Gesprächen mit Menschen, dass aktuell Themen wie Frieden und Zusammenhalt verstärkt im Mittelpunkt stehen?
Das glaube ich schon, weil natürlich durch die ganzen Diskussionen, auch durch den Konkurrenzkampf, auch dadurch, dass die finanziellen Mittel enger werden für viele Familien, nicht für die Mittel für uns beide. Wir spüren das wahrscheinlich jetzt noch nicht so. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die da schon echt in eine schwierige Not kommen. Das merken wir auch bei der Caritas, bei unseren Beratungsstellen, dass da immer mehr Menschen kommen. Und wenn man sieht, wie der Spardruck derzeit ist im politischen Bereich bei uns im Land, in den Gemeinden oder Europa, Österreich, dann merkt man, dass hier dieses hohe Sozialniveau, über das wir uns jetzt über Jahrzehnte freuen konnten, dass das gefährdet ist. Das merkt man einfach. Und das trifft natürlich oft die Schwächsten, Menschen mit Behinderung, die Armen. Und als Caritas-Bischof sage ich natürlich, die Bitte sozusagen an politisch Verantwortliche, bitte nicht bei den Ärmsten zu sparen, weil die können sich auch am wenigsten wehren. Und da entsteht natürlich schon auch Angst und Auseinandersetzung und es ist auch eine Form der Konkurrenz. Und die Frage des Friedens, die halte ich schon für ganz wichtig. Ich merke es jetzt auch in Gesprächen mit Kindern, ich bin ja oft in der Schule oder mit Jugendlichen, weil jetzt noch in der Berufsschule mit Jugendlichen, 18-Jährige, 17-Jährige, da spielt natürlich die Bedrohung durch den Krieg, von dem man medial ständig und auch in den sozialen Medien ständig hört, spielt eine große Rolle, weil die Frage ist, was bedeutet das für meine Zukunft? Werde ich einmal einrücken müssen? Muss ich als Soldatin kämpfen? Geht es mir wie den jungen Leuten in der Ukraine? Oder wo ist die Grenze? Oder schwappt das über? Oder so diese Frage, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, sondern Frieden ein kostbares Gut ist, aber auch ein sehr zerbrechliches Gut. Das ist schon in den Köpfen besonders auch junger Menschen und auch von Eltern, die kleine Kinder haben. Das höre ich oft bei Taufen, bei Taufgespräche. Sie freuen sich sehr über das Kind, aber sie haben gleichzeitig natürlich auch diese große Frage, in welche Zukunft wird mein Kind hineinwachsen? Und da gibt es viele Themen. Ich denke auch an das Umweltthema, das ja auch eigentlich das Größte, das aus meiner Sicht das Schwierigste ist. Und hier spielen natürlich diese Fragen noch Frieden, auch Miteinander, schon eine große Rolle. Ja. Und da habe ich natürlich die österliche Hoffnung, der Hölderlin, glaube ich, sagt einmal, wo die Gefahr groß ist, da wächst auch das Rettende. Und eine christliche Haltung ist nicht eine Jammerhaltung oder eine resignative, sondern letztendlich die Haltung, dass wir durch unser Engagement, durch den Einsatz für das Gute, durch die Hoffnung, die auch nicht zuletzt von der Auferstehung kommt und von Ostern, die Welt auch aktiv gestalten müssen und auch können und auch dürfen.
Mhm. Sie haben es gesagt, der Spardruck ist extrem hoch und Sie sind auch Caritas-Bischof. Wir wissen, die Caritas muss einsparen, aber der Lebenshilfe ist es das Gleiche. Müssen Sie als Organisation da jetzt einfach durch und das hinnehmen? Oder was sagt es auch über unsere Gesellschaft aus, wenn wir bei den Ärmsten und Schwächsten sparen?
Also ich glaube, Sparen, an dem kommen wir nicht vorbei. Und ich bin in dem Sinn auch froh, dass ich keine Politikerin oder Politiker bin, weil ich kann insofern mich eher theoretisch beziehungsweise theologisch, spirituell, psychologisch mit dem Thema auseinandersetzen, muss nicht die konkreten Entscheidungen treffen. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass Solidarität in einer Gesellschaft extrem wichtig sind. Und wenn man auf das Leben Jesu schaut, dann ist ganz entscheidend, dass er sich den Armen zuwendet. Denen, die keine Stimme haben, die am Boden liegen und nicht aufstehen können, die ausgegrenzt werden, die ganzen Gleichnisse mit der Heilung der Aussätzigen, da geht es ja nicht nur um diese Krankheit, sondern auch um Menschen, die man einfach an den Rand der Gesellschaft drängt. Und die holt er in die Mitte. Und diese Haltung ist eine Haltung, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Aber man darf jetzt das nicht nur an den Staat delegieren. Das ist das Problem. Oder wir haben bisher ein bisschen die bequeme Lage gehabt, der Staat hat Geld, natürlich unser Geld, das ist ja nicht kommt nicht von irgendwo her. Und dann hat man diese Dinge ein bisschen an den Staat, an die Caritas, an die Lebenshilfe und delegiert. Ich glaube, dass es hier wieder eine Umkehr braucht zur persönlichen Solidarität. Also das eine ist das Staatliche und da plädiere ich dafür, wirklich zu schauen, dass es ein guter Ausgleich ist, wo die Ärmsten nicht unter die Räder kommen. Aber es gibt natürlich auch die persönliche Solidarität. Und eine Frage, die ich mir schon stellen muss als Mensch, hast du einen Freund, eine Freundin bei den Armen? Und das ist eine persönliche Frage. Und wenn jeder von uns sagen kann, ich habe einen Freund, eine Freundin bei den Armen, und das können psychisch Kranke sein, das können Obdachlose sein, Drogenkranke, Alkoholiker, so, dann wird die Welt schon ein Stück menschlicher, wärmer, würde ich sagen auch christlicher. Und es braucht also beides, sozusagen der Blick in den Spiegel und das persönliche Engagement mit dieser Frage und gleichzeitig natürlich auch den Appell an die politisch Verantwortlichen, dass sie die Geldmittel, die halt zur Verfügung sind, auch so einsetzen, dass die Ärmsten nicht durch den Rost fallen.
Da kommen wir zurück zu Ostern. Wie erleben Sie diese Ostertage, Karwoche? Ist es ein spiritueller Höhepunkt für Sie oder ist es einfach eine organisatorische Herausforderung?
Beides. Es ist organisatorisch doch nicht so einfach. Ich habe ja auch noch zwei Diözesen oder mit Liechtenstein dazu. Das ist gerade, was die Gottesdienste betrifft und die Krisammesse, die in Feldkirch am Montag in der Karwoche gefeiert wird, in Vaduz ist sie am Donnerstag, am grünen Donnerstag, am Vormittag zum Glück an verschiedenen Zeitpunkten. Also das ist ein großes Thema, aber persönlich erlebe ich diese Ostertage schon trotz der vielen Arbeit, aber diese Gottesdienste berühren mich persönlich schon auch sehr. Die Chrisammesse, wo man das Chrisam und das Krankenöl weit in der Bischofskirche, das dann im ganzen Land verteilt wird, das hat schon was sehr spirituell Tiefes, dass diese heilende Kraft von Ostern, von diesem heilenden Christus, wenn ich das so theologisch sagen möchte, quasi auf alle Menschen in der Diözese übergeht. Oder am Gründonnerstag diese Haltung der Fußwaschung, ja, die ja auch eine ganz zentrale Haltung ist, nämlich, dass wir vor dem Jesus kniet vor den anderen Menschen nieder, was ja Papst Franziskus auch im Gefängnis immer wieder gemacht hat. Jetzt wird es nicht können aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, gerade vor diese Wertschätzung, diese Hochachtung vor den Menschen, die, ja, die in Not sind, die arm sind, oder der Karfreitag, das Denken an die vielen Kreuzwege, die Menschen gehen müssen in der Welt, aber auch bei uns, das gibt's bei uns genauso. Und dann letztendlich die Freude, die Explosion des Lebens an Ostern, das ist schon irgendwie eine Intensivstation des Glaubens, sozusagen die Intensivwoche des Glaubens. Und insofern berührt es mich natürlich persönlich auch sehr.
Abschließend, wenn Sie den Heiligen Vater ansprechen, sind Sie einer seiner Top-Führungskräfte, logischerweise. Was wissen Sie über seinen Zustand? Er hat ja viele bewegt, er ist auch wieder öffentlich aufgetreten. Und was bedeutet es auch für die Kirche, wenn er jetzt Ostern so nicht aktiv mitfeiern kann wie die Jahre zuvor?
Ja, ich glaube schon, dass das eher schwierig ist. Er ist natürlich ein Kämpfer, so erlebe ich ihn, so habe ich ihn auch kennengelernt. Ein Kämpfer für das Gute, auch für den Frieden, auch für den Einsatz für die Umwelt. Das sind auch seine ganz großen Themen und vor allem auch der Einsatz für die Armen. Und dass er jetzt natürlich trotz dem Rat der Ärzte, die eigentlich sagen, bleib zu Hause, auf den Petersplatz geht, dort und da auftaucht, zeigt schon, dass er einfach diese missionarische Seele in sich hat. Aber natürlich ist es für die Kirche als Gesamte, wenn der Papst lang ausfällt, diese Integrationsfigur, wenn man so sagen möchte, der Dienst der Einheit, der fehlt natürlich ein wenig, sage ich jetzt. Es springen die Kardinäle ein. Organisatorisch funktioniert alles, das ist kein Thema. Letztendlich erleben die Christinnen und Christen natürlich auch die Religion an ihrem Ort, hier in Vorarlberg und in den verschiedenen Pfarrgemeinden und nicht in Rom. Aber letztendlich, glaube ich, ist es schon gut und dafür kämpft er, glaube ich, auch persönlich wieder, dass er hier wieder zurückkommt sozusagen in die große Öffentlichkeit. Und man merkt ja auch, wenn er ein paar Worte, die er herausbringt, sozusagen sagt, dass dann die Leute sehr, sehr berührt sind und dass sie auch stärkt. Ich bin ein großer Fan, unter Anführungszeichen, von Papst Franziskus und hoffe natürlich, dass er wieder gesund wird und dass diese Kraft, die von ihm und von seiner Haltung ausgeht, uns noch lange geschenkt ist.
Eine letzte Frage noch. Was wünschen Sie den Menschen zu Ostern, wenn Sie in einem Satz etwas sagen müssen?
Ja, ich möchte allen wünschen, dass sie Freude erleben im Herzen und vor allem viel Hoffnung und Zuversicht und die Grundüberzeugung, dass das Gute, das Leben immer stärker ist als das Zerstörerische, der Hass, der Zwiespalt. Und insofern ist Ostern ein großes Fest des Friedens, der Hoffnung und der Zuversicht. Und das möchte ich allen von ganzem Herzen wünschen.
Und das wünschen wir auch Ihnen. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
Danke für diese nette Einladung und frohe und gesegnete Ostern.
Danke, Herr Bischof. Und wenn Sie auch wissen wollen, wie Bischof Benno Elbs persönlich lebt, dann kann ich empfehlen, die Dokumentation von Ländle TV wird auch in Kürze auf VNRT und auf Voll.at online sein. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern, vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche.